Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiftung.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, dann freue ich mich, dass wir heute hier zusammen sind. Andreas, wir haben heute ja mal ein ganz ungewöhnliches Thema, aber so ungewöhnlich ist es nur auch nicht. Wir kennen es beide aus unserer Vergangenheit. Auf wie vielen Stiftungstagen waren wir schon zusammen? Nämlich das Thema Stiftung.
Ja, hallo Jörg. Genau, das Thema Stiftung ist, glaube ich, für alle Menschen in der gemeinnützigen Welt ganz, ganz naheliegend und offensichtlich. Aber ich hatte bei einem der Stiftungstage vor einiger Zeit mal ein Taxifahrer, der mich fragte, was ist denn das eigentlich, Stiftung und Stiftungstage? Und da ist mir klar geworden, dass die Relevanz von Stiftungen innerhalb der eigenen Community deutlich präsenter ist als draußen. Und wir haben heute, glaube ich, Jörg, einen Gast bei uns, der sich sehr bemüht, dass sich das ändert. Wir haben nämlich Tobias Caro vom Stiftungsmarktplatz bei uns.
Ganz genau. Herzlich willkommen, Tobias.
Hallihallo, ich grüße euch.
Ja, schön, dass du da bist. Einen richtigen Experten haben wir hier vom Stiftungsmarktplatz. Vielleicht magst du mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu deiner Person und aber auch dem Stiftungsmarktplatz sagen.
Brauche ich sehr gerne, ihr zwei. Danke für das, er bemüht sich nach Kräften, lieber Andreas. Und so eine Geschichte kann ich auch gern einflächen, die ist genau 2 Tage alt. Ich habe mit einem Burgerbrater über das Thema Stiftung gesprochen in Oberursel. Einer, der hat in Erfurt und Oberursel 2 Burgerläden und hat sich jetzt vor kurzem auch, weil er einen Kontaktpunkt mit einer Stiftung hatte, einfach drüber ausgetauscht, was das eigentlich ist. Ja, also das kommt jetzt schon in den Burgerbuden an, das Thema Stiftung.
Ja, ist doch wichtig, oder?
Ja, genau, da muss es hin.
Ja, da genau, muss es hin, genau.
Ja, Stiftungsmarktplatz.eu gibt es jetzt 9 Jahre. Nächstes Jahr werden wir 10. Ist im Ursprung mal die Idee gewesen, lass uns doch gelbe Seiten für Stiftungsexperten machen. Und in den 9 Jahren ist ein digitales Ökosystem für Stiftungsexpertise draus entstanden mit einer Stiftungsexperten-Datenbank, die jetzt im neuen Glanz erstrahlt, so kann man sagen. Also wir haben nach einigen Jahren jetzt doch mal einen technischen und einen Design-Relaunch gemacht. Da gehört ein Blog dazu, da gehörte ein Podcast dazu, Ahoi MPO. Wir haben über 250 Folgen ab April 2020 aufgenommen und tatsächlich auch gesendet. Da gehören 2 Networking-Festivals dazu, zu den beiden Themenkreisen Stiftungsvermögen und Stiftungskommunikation und natürlich auch unsere Voranlageplattform, wo es um das ganze Thema Stiftungsvermögen geht, werden wir nachher auch noch kurz anreißen. Und die Stiftungsaperos sind so ein kleines, aber feines, ja, regionales Netzwerkformat, powered by Familiarity.
Jetzt hat er schon alles angerufen, ne? Jetzt hat er schon alles angerissen, Andreas.
Ne? Naja, aber die wichtigste Frage ja noch gar nicht, lieber Jörg. Als du vor fast 10 Jahren, Tobias, das gegründet hast, was hat dich angetrieben? Warum hast du dich diesem Thema so verschrieben?
Also, Andreas, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich bin vor 15 Jahren in den Sektor gekommen. Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind und durfte dort Veranstaltungen moderieren. Dann habe ich dort ein Magazin groß gemacht. Ja, nennt man es gerne so. Und irgendwie lässt mich diese Landschaft nicht los, weil ich der Meinung bin, dass diese Stiftungslandschaft ein ganz, ganz essentieller Teil des gesellschaftlichen Kits hier in Deutschland, aber auch in Europa sind. Wir blicken in Deutschland auf eine sehr, sehr lange Stiftungshistorie zurück. Und wenn man sich dann mal anschaut, wo einen Stiftungen im Täglichen begegnen, also an welchen Punkten einem eine Stiftung etwas, ja, möglich macht, was es ohne die Stiftung nicht mehr gäbe. Ich spreche mal von Museen, ich spreche von Hospizbetrieben, von Kindergärten, von kulturellen Einrichtungen, die alle auf unsere kulturelle Vielfalt einzahlen, auf die wir alle so stolz sind. Ja? Und da leisten Stiftungen unermesslich viel. Und was man in den Jahren, wenn man da 15 Jahre dabei ist, aber dann auch sieht, wie unermesslich wenig bekannt, wir hatten es am Anfang, Stiftungen sind, beziehungsweise die Stiftungslandschaft ist, beziehungsweise auch, wie wenig sichtbar die Menschen sind, die in dem Sektor arbeiten, beziehungsweise was sie dann in dem Sektor auch tun. Und wenn man sich ein Unternehmen überlegt aufzubauen, ja, dann bin ich Medienmann, ich komme aus dem Medienbereich. Ich finde, dass es richtig ist, der Stiftungslandschaft eine weitere Stimme zu geben, nicht die eine Stimme, aber eine weitere Stiftung, eine weitere Stimme zu geben. Und das möchten wir gerne sein mit den ganzen Sachen, die wir da draußen machen, um die Stiftungslandschaft sichtbarer zu machen. Und draußen, damit meine ich letzten Endes alle. Ja, also es darf gerne jeder Deutscher mal Berührungspunkte mit einer Stiftung haben und es darf gerne das Gelingen des Sektors nach draußen getragen werden. Das ist uns schon ein zentrales Anliegen und das schafft man ehrlicherweise nur, indem man Welle macht und die Menge in Bewegung bringt. Ja, also dadurch, dass einer eine Kerze anzündet, wird es in der Höhle noch nicht hell.
Ja, das hast du schön gesagt, Tobias. Du kommst ja wie ich aus der Wortschubserbranche, ne? Journalist,
Medienmann.
Medien, Finanzen aber auch du hast auch viel mit dem Thema Kommunikation zu tun. Jetzt hast du es gerade so richtig gesagt. Man muss laut sein, man muss Dinge machen, man muss Dinge ins Bewusstsein rücken. Das ist ehrlich gesagt ja auch unser Ansatz. Darf ich dich denn mal fragen, was sind denn so die Erfolge, auf die du stolz bist in den letzten, ja, fast 10 Jahren, wo du jetzt mit dem Stiftungsmarktplatz getrommelt gehämmert hast?
Ja, offen gestanden bin ich tatsächlich ein bisschen stolz, dass wir aus einer, ja, kleinen, gecodeten Pfütze inzwischen tatsächlich dieses Ökosystem gemacht haben. Also es ist eine kleine Website gewesen und inzwischen ist es ein Ökosystem mit eben diesen Eventpunkten, mit diesen Contentpunkten, tatsächlich auch mit einer gewissen, sagen wir mal, Fangemeinde, die da draußen uns folgt und uns begleitet und uns auch die Treue hält. Da kann man schon stolz drauf sein. Das heißt, man hat auch in irgendeiner Weise schon das eine oder andere bewegt. Ich glaube, diese ganze Aufklärungsarbeit rund um Stiftungsvermögen und Stiftungskommunikation hat hier und da schon was bewirkt. Wir sind jetzt nicht, wir haben nicht den Heiligen Gral im Kühlschrank stehen und den packen wir aus und dann wissen wir, wie das läuft. Aber ich glaube, darauf können wir tatsächlich zu Recht ein bisschen stolz sein, wohl wissend, dass wir das, was da an Möglichkeiten ist da draußen, auch noch lange nicht ausgeschöpft haben. Also wir haben zwar einen Verteiler, mit dem wir praktisch allen Stiftungen einen Brief schreiben können, aber wir haben noch nicht allen Stiftungen einen Brief geschrieben. Das wäre vielleicht ein Projekt mal für dieses oder nächstes Jahr, oder wenn wir 10 Jahre werden.
Apropos allen Stiftungen einen Brief schreiben. Es ist ja seit kurzem so, dass alle Stiftungen jetzt zumindest einen neuen Podcast bekommen, nämlich unseren. Vielen lieben Dank dafür, Tobias. Aber was war deine Überlegung zu sagen, okay, komm, die Stiftungen müssen sich jetzt auch neu stiften anhören?
Also einmal gefällt mir natürlich, wie ihr beide die Podcasts macht, welche Menschen ihr für die Gespräche gewinnt. Und dann gefällt mir auch, sagen wir mal, in welche Richtung ihr fragt. Also was ihr letzten Endes aus den Leuten rauskitzelt und dass ihr unterschiedliche Sphären von Menschen und auch von Themen zusammenbringt. Und wir reden im Sektor immer sehr viel über weniger ist mehr und bündelt doch mal eure Kräfte. Aber ich sehe zu wenig, dass es tatsächlich ein paar Leute tun. Und da kann man auch gerne mal ein bisschen Frontrunner sein. Und ich glaube, dass momentan so eine Podcast-Unitis da draußen ausgebrochen ist. Also jeder macht gefühlt an jeder Ecke einen Podcast. Und ich glaube, dass es an der Stelle ganz gut ist, eure Hörerkreise, unsere Hörerkreise, eure Themen, unsere Themen, auch letzten Endes eure Fragen und unsere Fragen, die wir an die Experten haben, zusammenzubringen. Und ich glaube, da ist dieses Kräftebündeln tatsächlich mal ein relativ starkes Signal, weil die tun sich meines Erachtens, meiner Wahrnehmung nach, zwei Plattformen zusammen, die verstanden haben, wie man ein bisschen eine größere Welle draußen macht und die auch Zugang zu den richtigen Themen haben, beziehungsweise Zugang zu den Menschen, über die man mit diesen Themen auch sprechen kann. Und das gefällt mir an der Kombination, das mit euch gemeinsam zu machen. Ich glaube, dass die Geschichte von Podcasts noch nicht auserzählt ist, aber ich bin davon überzeugt, dass man sie ein ganz kleines bisschen anders erzählen muss und dass man auch gerne stiftungspraktische Fragen, philanthropiepraktische Fragen noch viel stärker hochwerfen muss, weil das wird uns in den nächsten 10, 15 Jahren noch sehr viel mehr beschäftigen, als das vielleicht in den letzten 10 Jahren der Fall war.
Absolut richtig. Also Ahoi, neue Stiften, kann ich da nur sagen. Und ich glaube tatsächlich, was Tobias, du gerade gesagt hast, Kräfte bündeln. Ja, wir erleben, dass die gemeinnützige Welt immer stärker unter Druck gerät. Wir haben schon seit der Finanzkrise, du bist der Experte für Stiftungsvermögen, seit der Finanzkrise wissen wir, wie schwer es ist, vernünftige Kapitalanlagen für Stiftungskapital zu machen. Wir erleben in den letzten Jahren, wie stark der Wettbewerb innerhalb der Stiftungslandschaft ist, aber auch außerhalb der gemeinnützigen Akteure. Nicht nur die klassischen spendensammelnden Organisationen brauchen Geld, sondern auch die Stiftungen. Wir erleben einen großen Angriff im Anti-NGO-Narrativ, wo sich Stiftungen häufig so ein Stück rausnehmen, weil sie das Gefühl haben, wir sind nicht gemeint, was ich glaube, was ein großer Fehler ist. Und statt jetzt weiter zu zerfasern, halte ich es tatsächlich für richtig, die Kompetenzen stärker zu bündeln. Und ich finde das großartig, Tobias, dass wir uns da gefunden haben mit dem Bewusstsein, ja, lasst uns doch diese Energie über diese gesamte Zivilgesellschaft gemeinsam über diese verschiedenen Plattformen ausspielen.
Also ich freue mich da auch, wenn ich da vielleicht noch was ergänzen darf, Andreas, was du gerade sagst, das finde ich extrem wichtig. Also das, was du jetzt Angriff genannt hast, ja, also das ist vielleicht auch dieses auf den Busch klopfen und ich teste mal, ob das Wild ein bisschen aus dem Unterholz rauskommt. Aber ich glaube, da kommt es tatsächlich drauf an, den Stiftungen insgesamt eine Stimme zu geben. Und wenn mir einer ins Gesicht brüllt, dann muss ich tatsächlich ein bisschen zurückbrüllen. Da reicht's halt nicht, wenn ich flüstere. Und ich denke, das muss die Landschaft ein Stückchen lernen. Also da darf sie auch gerne sich ein bisschen bewusster sein, wenn es um ihr eigenes Gelingen geht, das auch nach draußen zu kommunizieren. Das muss ja nicht alles in Narrative gepresst sein, aber es kann gerne in Geschichten des Gelingens gepresst sein. Und wenn wir davon die eine oder andere hier in einem gemeinsamen Podcast erzählen, ist das super. Und ich glaube, dann erreichen wir auch da draußen überproportional mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann wiederum zurückspiegeln, Mensch, also diese Landschaft ist ja bunter, als ich dachte und die bewirkt mehr, als ich dachte. Und das ist doch das, was wir wollen. Und
ich glaube, was extrem wichtig ist an dieser Stelle, einmal betont, ich glaube, Jörg, wir haben es noch nie gesagt, wir sind ja ein komplett unabhängiger Podcast und Neustiften. Wir hängen ja da wirklich auch in unserer Meinungsbildung, sind wir komplett frei. Und das ist auch, glaube ich, ein Schatz, den wir weiter bewahren können in dieser Zusammenarbeit. Wenn du jetzt auf die Stiftungswelt guckst, was sind denn außer den eben genannten Punkten, Tobias, für dich die großen Herausforderungen? Ist es das Thema Impact Investing? Ist das eine große Chance oder ein großes Risiko für Stiftung?
Also ich höre aus der Stiftungslandschaft und auch aus der Anbieterlandschaft, dass sich da zwei Seiten neu aufeinander zubewegen, was ich sehr spannend finde. Also das Thema hat ja in den 10er Jahren mal reüssiert und dann vom Gefühl her wurde es ein bisschen abgeräumt, weil die beiden Seiten eben sich nicht gefunden haben. Aber ich höre, dass aus Stiftungen ein Interesse besteht, sich mit Impact Investing, mit Impact Investments nochmal neu auseinanderzusetzen und dass die Industrie ihrerseits, also die Fondsindustrie oder die Finanzindustrie ihrerseits inzwischen auch ein Mehr an Produktwelt geschaffen hat, mit wo man sich als Stiftung dann mit auseinandersetzen kann. Das heißt, hier können sich zwei Seiten aufeinander zubewegen. Das war vor 10 Jahren noch nicht so der Fall. Und wenn du jetzt nach der Chance fragst, ich glaube, für Stiftungen ist das tatsächlich eine sehr, sehr große Chance, über ihr Stiftungsvermögen auch nochmal einen anderen Fußabdruck zu hinterlassen. In den USA ist es gang und gäbe, dass Stiftungen eine Impact-Quote definiert haben und dann 15-20% Impact-Investments machen. Und das machen die auch häufig sehr unternehmerisch. Da geht es häufig um Venture Capital für zum Beispiel Social Startups. Hier haben Stiftungen unter Umständen eine völlig neue Form der Verantwortung vor sich, wenn man diese Stiftungskapitalien zu einem Teil für zum Beispiel Startups, die soziale Anliegen sich zum Inhalt gemacht haben, wenn man dafür Stiftungsvermögen als Investorenkapital gewinnt. Ich glaube, dass da eine völlig neue Chance der Verantwortung für Stiftungskapital drin begründet liegt. Und ich glaube, damit müssen sich Stiftungen auseinandersetzen, insbesondere die, die kapitalkräftig genug sind. Also eine Stiftung, die 100 Millionen Euro hat oder 50 Millionen Euro, ja, die kann 5 Millionen Euro in Impact Investments stecken. Und nein, da stecken keine überproportionalen Risiken drin, wenn ich ein Anlagekonzept habe und wenn ich mir eine Portfolioidee gegeben habe, die diesbezüglich auch belastbar ist. Das größere Risiko steckt in meinen Augen darin, dass ich sage, in den nächsten 20 Jahren investiere ich zu 90% in 100% Bundesanleihen. Ich glaube, da ist das Risiko weitaus größer, dass ich da enttäuscht werde. Und das Potenzial für Überraschungen ist bei einem Social Startup, wo wir wissen, dass wahrscheinlich die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen in den nächsten Jahren überproportional steigen wird, dass wir viele gesellschaftliche Probleme vielleicht auch stärker unternehmerisch lösen müssen. Momentan reden wir sehr viel über die Überforderung des Staates. Und ja, da steckt eine Chance für Social Startups drin. Und dann steckt damit auch, und davon bin ich inzwischen sehr fest überzeugt, da steckt auch eine große Chance für Stiftungen drin, wenn man diesen Kapitalstock aktivieren kann. Und wir reden jetzt nicht nur über den Bestandskapitalstock von Stiftungen, sondern auch über das, was über die Erbmasse in den nächsten 10, 15 Jahren in den Sektor einströmen wird. Also wie viel das im Exakten ist, weiß ich auch nicht. Aber da kommt eine Welle auf den Stiftungssektor zu. Und warum soll diese Welle nicht von Haus aus einfach in dieser Verantwortungskategorie mitgedacht werden? Das ist für mich eigentlich dann schon fast, ich will nicht sagen eine Pflichtverletzung, aber für mich gehört das für Stiftungsverantwortung, für eine neue Verantwortung dazu. Und wenn ich sorgfältig mein Stiftungsvermögen bewirtschafte, erst recht. Das ist immer ein Thema. Das ist immer beim Thema Impact Investing sind wir natürlich jetzt auch schon ein bisschen in der Architektur von Stiftungsvermögen drin. Aber dieser zentrale Begriff der Sorgfalt, also dass ich sehr viel sorgfältiger mein Stiftungsvermögen bewirtschaften muss, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema. Das muss alle Stiftungen betreffen. Im Gesetz steht drin, gibt es ein Konzept. Wenn du kein Konzept hast, dann bist du nicht verloren, aber du bist nicht sorgfältig unterwegs.
Aber dazu wollte ich noch mal einmal einhaken. Du hast es selber erwähnt, da wird viel vererbt in den nächsten Jahren. Traditionell fließt das auch immer wieder in Stiftungen. Wir haben das, Andreas, ja nun auch früher immer erlebt. Ich darf das sagen, weil ich selber einer bin. Alte weiße Männer, die Stiftungen in ihrem Namen gründen und dann versuchen, mit den Erträgen in irgendeiner Form klarzukommen und meist am Ende auch in der Fundraising-Beratung sitzen, nicht selten auch bei uns. Wie siehst du das, Tobias? Ist das noch zeitgemäß oder gibt es hier eine ganz neue Art von Erben, die auch anders mit diesem Thema Stiftungen umgehen?
Also ich bin davon überzeugt, dass die Erbengeneration, die jetzt die Mittel erhält, dass die das Thema Stiftung deutlich kontroverser diskutiert, also dass jeder davon seine Million oder Milliarde, die er kriegt, sofort in eine Stiftung überführt, zu einem gewissen Teil, das kann ich mir offen gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass diese Giving Pledges, Giving Funds, Verbrauchsstiftungen, das sind alles Formen, die müssen heute auf dem Tisch liegen. Und ausgehend von der Form bedeutet das natürlich auch, dass der Inhalt entsprechend mitgedacht werden muss. Also eine klassische Stiftung, ja, die braucht natürlich ein eher klassisches Anlagekonzept, was Aktien, Anleihen und Alternatives umfasst. Aber eine Verbrauchsstiftung muss ich ganz anders aufsetzen. Die muss ich auch von meinen Gremien ganz anders aufsetzen. Ich glaube, dass da sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Ich glaube, dass da aber auch natürlich eine Riesenchance sich bietet, Kapital auch nicht nur über Jahrhunderte hinweg zum Wirken zu bringen, sondern vielleicht auch zu sagen, okay, ich möchte in den nächsten 20 Jahren was bewirken mit meinem Kapital. Das Kapital also sehr viel schneller auf dem Zeitstrahl zum Wirken zu bringen und zum Arbeiten zu bringen. Und das ist für uns alle eine Riesenchance. Also das ist nicht bloß, dass sich da einer ein zusätzliches Denkmal irgendwo hinsetzt, eine Chance oder eine Möglichkeit für uns als Gemeinwohl. Wir sind alle Teil dieses Gemeinwesens. Ist das eine tolle Chance? Wir reden immer darüber, dass wir Erbschaftssteuern und so weiter erhöhen müssen. Nein, wir müssen dieses Kapital richtig organisiert zum Arbeiten bringen. Ich glaube, da steckt eine Möglichkeit drin.
Das ist ein wichtiger Punkt, Andreas, ne?
Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Und ich finde, den Kapitalstock zu dynamisieren, also auch wirklich in Wirkung zu bringen, finde ich vollkommen richtig, dieser Gedanke. Und nun ist es ja, Tobias, so, dass ja gerade, du hast es im Nebensatz erwähnt, die Donor Advice Funds in Deutschland Einzug halten. Die kommen ja jetzt so wie Pilze aus allen möglichen Ecken in München, in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart, überall. Da auch taucht so ein DAF auf. Der heißt vielleicht mal Giving Fund oder Projekt Because. Was hältst du von dieser Entwicklung?
Naja, grundsätzlich, es gibt eine Technologiebranche, gibt es so einen schönen Satz. Also kurzfristig werden neue Technologien immer überschätzt und langfristig unterschätzt. Und vielleicht ist es ein bisschen mit diesen Vehikeln auch so. Ja. Also ich glaube schon, dass da eine enorme Chance drin liegt, Kapital neu zu bespielen, neu zu verorten und letzten Endes auch ganz andere Dinge als bisher damit zu verorten. Und ich glaube auch, dass es manchmal um die Geschwindigkeit auch geht, wie Dinge bewirkt werden können. Und da sind natürlich Giving Funds, da sind diese Vehikel eine tolle Chance. Gleichzeitig muss man, davon bin ich jetzt überzeugt, dass man einfach man muss das Kapital auch in einer gewissen Größenordnung sehen und dass ich jetzt mit 10.000 Euro zum Stifter werde. Das finde ich eine problematische Entwicklung, beziehungsweise das finde ich als Idee nicht richtig positioniert. Ich finde, man muss einfach noch sehr viel mehr Aufklärungsarbeit beziehungsweise auch Schichtarbeit leisten, wenn es darum geht, die Geber auseinander zu klamüsern. Also das ist ja auch eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Und für eine bestimmte Gruppe von diesen Erbern sind Giving Funds, so die neuen Vehikel, tatsächlich eine tolle Möglichkeit, zu sagen, wie kann ich denn das Kapital optimalst möglich und sehr viel näher an meinen Zielen orientiert zum Wirken, zum Arbeiten bringen, zum Realisieren bringen, als das vielleicht in der Stiftung bisher möglich war? Und ist das vielleicht dann auch, ja, sagen wir mal, Engagement auf der Höhe der Zeit? Deswegen glaube ich trotzdem nicht, dass eine Stiftung, wenn sie modern ausgestaltet ist, wenn sie groß genug ist und wenn sie wirklich ein übergeordnetes Ziel verfolgt, dass das die schlechtere Alternative ist zu diesen neuen Vehikeln, sondern ich glaube, diese Stiftung muss einfach sehr, sehr modern ausgestattet sein. Und wenn man dann natürlich hört, dass viele Satzungen einfach nicht auf der Höhe der Zeit heute geschrieben werden, dass dann Stiftungen errichtet werden, die schon, wenn es um das Thema Zulegung, Zusammenlegung geht, in 10 Jahren wieder Probleme bekommen, dann weiß ich schon, dass das nicht auf der Höhe der Zeit errichtet ist und dass da wieder Probleme reinkommen, dass dann die Stiftung wieder nicht in der Geschwindigkeit umsetzen kann, wie das vielleicht ein Giving Fund kann. Und dann hat eine Stiftung vielleicht tatsächlich einen Wettbewerbsnachteil. Also wenn wir das als Wettbewerbssituation begreifen, ja, dann haben die neuen Vehikel tatsächlich eine Chance. Ich glaube, dass es eine Herausforderung ist für die Stiftungslandschaft, für die Landschaft der gemeinnützigen Stiftungen und für das, was künftig an Stiftungen errichtet wird, tatsächlich moderne Stiftungskonstrukte zu kreieren und sich halt nicht darauf zu verlassen, dass man das halt so macht wie vor 100 Jahren, weil das, was vor 100 Jahren gepasst hat, das passt unter Umständen nicht in die Zeit. Und dieses, ja, wir machen das, das sicher und das konservativ steht im Vordergrund, ja, das ist so dieser Satz, am sichersten liegen Schiffe im Hafen, aber dafür sind sie nicht gebaut worden. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Leitsatz, den ich für mich im Hinterkopf habe, wenn es darum geht, wie kriege ich eine Stiftung eigentlich auf der Höhe der Zeit ausgestattet. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Spielräume, die die Stiftungsrechtsreform auch geschaffen hat, die noch nicht komplett ausgereizt sind, also da geht durchaus noch mehr. Aber die eine Stiftung, wenn sie in den Wettbewerb sich stellt zu den neuen Vehikeln, dann muss sie nicht unbedingt schlechter abschneiden, aber sie muss halt bestimmte Aufgaben lösen. Da sind wir auch beim Thema Personal. Ja, also eine Stiftung, die ihre Gremien in 20 Jahren nicht mal nachbesetzen kann. Ja, da ist ein Giving Fund definitiv im Vorteil.
Wichtig, interessanter Aspekt, finde ich ganz spannend. Aber nun lass uns mal, Stichwort Höhe der Zeit, lieber Tobias, nochmal auf ein Thema kommen. Also die Herausforderungen, glaube ich, Andreas, ne, die können wir alle unterschreiben, auch und mit natürlich dem gemeinnützigen Sektor. Das ist ähnlich bis hin zur Überalterung auf allen Seiten, also sowohl beim Führungspersonal als auch auf der spendenden Seite. Aber nochmal eine Herausforderung, die uns gerade sehr beschäftigt hier im gemeinnützigen Bereich bei vielen Organisationen. Ich weiß nicht, wie das in der Stiftungslandschaft ist, nämlich das Anti-NGO-Narrativ. Also die Tatsache, dass wir hier, wie auch immer gesteuert, aber uns plötzlich etwas gegenüber sehen, das im Grunde in Frage stellt. Du hast vorhin am Anfang gesagt, wir müssen laut sein, wir müssen auf Stiftungen hinweisen. Das ist ein essentieller Teil, ein essentieller Kit des gesellschaftlichen Lebens. Und jetzt sehen wir uns plötzlich, wie gesagt, diesem Anti-NGO-Narrativ gegenüber. Also die sind alle intransparent, die sind alle links, die verschleudern alle das Geld, die quasi genau diesen essentiellen Part in Frage stellen. Ist das in der Stiftungslandschaft auch so? Und wenn ja, wie nimmst du das wahr? Was tut ihr? Was tust du dagegen?
Also ich nehme diese Diskussion wahr und auch ernst, weil sie tatsächlich eine ernste und tatsächlich auch existenzielle Diskussion für den Stiftungssektor ist. Die drei Fragen, die da im Raum stehen, brauchen wir Stiftungen eigentlich? Reden wir nicht eigentlich in vielen Fällen von Zombie-Stiftungen und reden wir noch von einem Sektor oder inzwischen schon von einem Stiftungssumpf? Also diese drei Fragen sind tatsächlich für den Sektor gefährlich. Und da kann man drüber streiten, ob wir uns bemüßigt fühlen müssen, das zu beurteilen. Aber ich finde das für den Sektor insgesamt gefährlich. Wenn über meine Firma so gesprochen würde, dann wüsste ich, das ist für meine Firma existenziell. Und wenn letzten Endes Stiftungen in Sippenhaft genommen werden und wenn über alle Stiftungen diese Fragen gespannt werden, dann halte ich das für den Sektor schon sehr gefährlich. Und ehrlicherweise, an manchen Stellen ist es auch tatsächlich so, dass diese Fragen an den richtigen Stellen ansetzen. Also es ist ja tatsächlich ein Problem, dass der Sektor zu intransparent ist. Dass nicht alle Stiftungen den Jahresbericht auf einer Website veröffentlichen, ihre Vermögenszahlen, ihre Ausgabenzahlen veröffentlichen, ihre Gremienbeschaffenheit veröffentlichen, das halte ich schon für ein gewisses Problem. Wir reden über ein Steuerprivileg, das vergeben wurde, um die Stiftung zu errichten. Und dieses muss sich eine Stiftung verdienen. Jetzt kann man die klassische Definition nehmen, dass ich es mir über ordentliche Erträge verdienen muss. Ich finde, dass man es sich auch über Transparenz verdienen muss, indem man der Gesellschaft, uns allen, etwas zurückgibt in Form von Zahlenwerk, an dem ich mich festhalten kann. Und weil ich mich nicht daran festhalten kann, kommen genau diese Diskussionen zustande. Es geht ja auch weniger darum, um die Stiftungslandschaft, die funktioniert, sondern da gibt es ja tatsächlich ein paar, die auch mit einer politischen Agenda versehen sind, wo dann sich natürlich auch die Diskussionen dran festmachen. Ich nehme das so wahr, dass das tatsächlich eine Diskussion ist, die im Stiftungsbereich auch insofern ernsthaft geführt wird, dass man sich wirklich überlegt, wie man dem begegnen kann. Und dem kann man sich nicht begegnen, indem der Sektor mit den Schultern zuckt und sagt, na ja, das geht uns eigentlich relativ wenig an. Man muss auch den Sektor differenzieren. Wir reden über Stiftungen, wir reden aber auch über NGOs und über Vereine. Ja, da gibt es welche, die kriegen staatliche Zuschüsse, also von den NGOs und von den Vereinen. Bei den Stiftungen ist das häufig eher weniger der Fall. Die finanzieren sich aus sich selbst heraus. Insofern muss man das auch ein bisschen auseinanderklamüsern. Aber grundsätzlich muss der Sektor, du hast gerade gesagt, laut sein. Ich würde sagen, er muss grundsätzlich einfach ein bisschen lauter sein. Aber er muss auch zeigen, dass er relevant ist. Und zwar mit seinem Gelingen. Und er muss auch darüber dann natürlich seine Reputation auch gerne mal in den Ring stellen. Also es reicht halt nicht aus, zu sagen, na ja, eine Website brauche ich nicht oder Jahresbericht brauche ich nicht. Und ich beantworte Presseanfragen nicht, weil das habe ich ja noch nie gemacht. So eine Diskussion oder für so eine Diskussion ist das Schweigen das größte Futter. Und genau deswegen, glaube ich, müssen Stiftungen an zwei, drei Stellen durchaus ein bisschen mehr von sich erzählen. Deswegen glaube ich auch, dass das Thema Kommunikation so wichtig ist für Stiftungen. Egal auf welchem Kanal. Hauptsache blast es raus, ja.
Absolut, Tobias. Aber jetzt hast du ganz viel gesagt, was die alle machen müssen. Aber die Frage ist ja, ne, tun sie es auch? Genau. Tun sie es auch? Und die andere Frage ist ja, was kann man aktiv und pragmatisch tun? Also nochmal als Beispiel, die Mäzenata Stiftung in dem Fall auch hat quasi so ein Papier vorgelegt, wo die gesagt haben, okay, das ist das Anti-NGO-Narrativ und das kann man darauf antworten. Das gilt jetzt natürlich für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen gleichermaßen. Selbstverständlich wird da nicht unterschieden. Aber sind das so Initiativen, wo du sagst, ja, also das eine ist, was jede einzelne Organisation tun kann zum Thema Transparenz, aber das andere ist auch, es muss in irgendeiner Form eine konzertierte Aktion geben. Und was wäre das deiner Meinung nach oder wer wäre dafür verantwortlich im Stiftungssektor?
Also das, was die Mäzenata-Stiftung macht, ist natürlich extrem wichtige Aufklärungsarbeit, die ist faktenbasiert. Was in dem Sechs-Punkte-Plan für mich gefehlt hat, das habe ich auch auf LinkedIn so geschrieben, ist, dass die Vermögenssphäre vergessen wurde. Also die denken, dass immer alle aus einer, dass das, was an Masse da ist, das, mit der ich als Stiftung arbeiten kann, egal was ich dann auf der Ausgabenseite damit mache, dass das gegeben ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir das Vermögen nicht mitdenken als Masse der Möglichkeiten für die Ausgabenseite, dann wird keine Stiftung bis auf die ganz Großen genug Masse an der Hand haben, um gegebenenfalls sich bei einer Kampagne zu beteiligen, die mal gegen das Anti-NGO-Narrativ gerichtet ist. Ich brauche eine starke Stiftungslandschaft und da muss jede einzelne Stiftung an sich arbeiten, dass sie auf der Einnahmeseite sich so stark aufstellt. Und da rede ich ganz bewusst auch nur vom Vermögen, weil das Geld schon da ist. Und jedes Prozent, was wir dort mehr verdienen, bedeutet Manövriermasse für die Ausgabenseite. Die, die sich's leisten können und die, die auch Bock drauf haben, die können gerne auch Fundraising machen. Es werden nicht alle erfolgreich sein, die sich einen Fundraiser einkaufen, aber es gibt doch etliche, die eine tolle Geschichte zu erzählen haben, sodass sie dann Spender generieren. Aber sie müssen sich gewahr sein, dass ohne eine starke Stiftung auf der Einnahmeseite keine Stärke auf der Ausgabenseite passieren kann. Und da brauchen wir nicht anfangen, dass wir irgendwas quersubventionieren oder so, sondern da muss jede Stiftung als Einzelne auftreten beziehungsweise eine gegebene Kampagne unterstützen, sonst wird diese Kampagne nicht funktionieren. Und wenn du mich fragst, wer das sein kann, klar, wir als Medienhäuser, wir können natürlich solche Kampagnen begleiten. Wir können auf LinkedIn schon eine gewisse Reichweite produzieren und wir können über Newsletter und auch über, ich sag mal, Medienarbeit, indem wir einen Presseverteiler bespielen, können wir schon eine Menge machen. Aber das Lobbyorgan, das Zentrale, ist der Bundesverband Deutscher Stiftungen. Der muss sich letzten Endes hier ins Boot begeben und muss sagen, pass mal auf, ich nehme jetzt hier kein Ruderboot, sondern ich nehme einen Dampfer und da nehme ich euch alle mit und dann fahren wir mal ins Parlament und erzählen, was hier Stiftungen alle passieren. Ja, warum gibt es keine, ich nenne es jetzt mal Freitagsdemo oder Donnerstagsdemo, wo wir 10.000 Stiftungen nach Berlin kriegen und die einfach mal das Gelingen zeigen, beziehungsweise das erzählen, was dem Sektor alles gelingt. Aber solche Aktionen können nicht von Medienhäusern wie uns organisiert werden. Was wir leisten können, ist, dass wir natürlich in irgendeiner Weise multiplizieren, aber auch, dass wenn wir über unsere Veranstaltungen reden, über die Festivals oder die Aperos, dass die Leute sich dort treffen und sich austauschen. Und zwar einmal mit Kollegen. Wie machst denn du das? Das ist, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Austauschebene im Stiftungsbereich, dass man kollegial praktisch von der Seite Input reinkriegt, aber auch mit Experten auf der anderen Seite. Also es gibt immer mehr Stiftungen, die sagen, wir arbeiten nur noch mit Profis zusammen. Wir haben es einfach satt, dass uns irgendwer einer so als Freundschaftsdienst mal am Freitagnachmittag irgendwie so eine Kleinigkeit macht. Das ist nicht gemacht. Das halte ich für ein großes Problem. Und das ist wiederum was wir als Medienhaus, die auch Eventtermine organisieren und die da schon eine große Masse auch in Bewegung bringen, das, was wir leisten können. Aber wir werden damit nie alle 26.000 oder 28.000 Stiftungen erreichen. Aber das ist was wir flankierend leisten können.
Absolut. Und da kommen wir jetzt auch zu, denn wir von Neues Stiften suchen uns unsere Partner ja sehr sorgfältig aus und auch immer nach der Kompetenz. Also das ist immer nie nur eine Partnerschaft, wo man sagt, ah, das nützt uns und das nützt den anderen nichts. Und in dem Fall haben wir uns dazu entschieden, lieber Tobias, weil ihr ja auch inhaltlich eine ganze Menge zu bieten habt und unter anderem habt ihr ein wirklich, wie soll ich das sagen, dichtes Netz von Networking-Veranstaltungen tatsächlich. Und die nächste, die hier auf meiner Agenda zumindest steht, ist das Networking Festival für Stiftungsvermögen in Leipzig am 16. und 17. Juni. Und ich habe schon gesehen, 40 Speaker, 15 Partner, wir werden ja wahrscheinlich da auch vertreten sein. Was passiert genau auf diesem Festival und wie schlägt sich das Thema Stiftungsvermögen bei euch nieder?
Also ich bin seit 15 Jahren in dem Sektor und das Thema Stiftungsvermögen treibt mich seitdem um. Ich bin sehr stark inspiriert von einer Endowment-Konferenz aus Toronto von vor 2 Jahren, wo der Austausch zwischen zwei Seiten, also Stiftungsverantwortlichen und Stiftungsexperten, die halt Assets managen, ganz anders zustande kommt als hier in Deutschland. Und was wir mit diesem Networking-Festival wollen, ist eine 24-Stunden-Bühne zu schaffen für Inspiration und für Informationen rund um den Themenkreis Vermögen. Da geht es um ganz klassische Anlagekonzepte. Da geht es darum, dass wir die großen Stiftungslenkerinnen und Lenker da haben, eine Lena Lappe zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung, die einfach in ihre tägliche Arbeit, in ihr tägliches Asset Management mal reinschauen lässt und damit genau diesen kollegialen Input von der Seite bringt. Und wir haben, ja, du hast es richtig gesagt, 15 Partner mit dabei, die in unseren Augen stiftungsgeeignetes Know-how mitbringen, weil ohne das geht's auf der anderen Seite auch nicht. Und ein Festival heißt immer, es gibt ganz, ganz viele Berührungspunkte zwischen den 200 Gästen und den Partnern. Es gibt also ein Programm, was wir mit Talks gestalten. Es gibt Workshops, es gibt eine Stiftungsrechtswerkstatt, es gibt ein Impact Lab, also 8 Stunden Programm rund um Impact Investing. Das wird wirklich ein echtes Highlight, was wir zusammen mit Phase, Bonventure und dem FNG-Siegel gestalten. Also das wird wirklich eine richtig bunte Geschichte. Dann vergeben wir den VTFDS Award für eine Persönlichkeit, eine Stiftungspersönlichkeit, die sich in den letzten Jahren sehr verdient gemacht hat um den Themenkreis Stiftungsvermögen. Die Talks streamen wir live raus und es ist eine Veranstaltung 12 to 12. Also man kommt am 16. Juni in Leipzig an in der Future Fabrik um 12 und geht dann am nächsten Tag um 12 wieder. Und wir wollen einfach versuchen, dass man danach deutlich schlauer rund um das Thema Stiftungsvermögen nach Hause geht, als man zu der Veranstaltung gekommen ist. Und ich glaube, dass es das auch braucht. Es braucht fachlichen Austausch, es braucht auch den kollegialen Austausch und es braucht auch diese vielen kleinen Inseln. Also so dieses ein bisschen zwischen den Zeilen mal reinhorchen, wie machst denn du das bei dir? Und neulich habe ich mir einen Mist da andrehen lassen, wie kriege ich denn das wieder weg? Diese Gespräche, die brauchen wir, weil dann kriegen wir das Stiftungsvermögen dahin, wo es ist, dass wir halt nicht mit Renditeerwartung von 2% in Deutschland rangehen, sondern mit 4 oder 5. Ja, weil das ist das, was wir strukturell
brauchen. Aber von 12 bis 12 heißt, ich kann trotzdem eine Stunde zwischendurch schlafen?
Du kannst abends definitiv eine Stunde schlafen, das wirst du auch, weil auf der Tanzfläche ist natürlich einiges los.
Super. Dann die letzte Frage, ausgeschlafen. Wir freuen uns ja alle drei sehr, dass wir ab dieser Ausgabe ja gemeinsam auf der Podcast-Welle unterwegs sind. Was wünschst du dir für unseren gemeinsamen Podcast in der Zukunft, lieber Tobias?
Also ich wünsche mir, dass wir die Hörerzahlen verzehnfachen. Ich wünsche mir, dass wir zusammen auf Podcast-Tour gehen, dass wir also Hotel-Lobbys füllen mit Gesprächen über Philanthropie und Stiftungspraxis. Und ich wünsche mir, dass wir über unsere gemeinsame Aktivität das, was wir beide an Welle gemacht haben, überproportional steigern. Also wir packen die Welt nicht nur übereinander, sondern wir legen da nochmal ordentlich was drauf. Ich glaube, das können wir, genau deswegen ist das eine ziemlich gute Idee, dass wir da unsere
Kräfte bringen. Gut, dass du da so bescheid dran gehst.
Ja, ich habe einfach mal eine Latte hingelegt, weißt du. Ja. Wir können ja drüber springen oder drunter durchlaufen, können wir uns ja überlegen.
Das musst du schneiden, Andreas.
Also, dann recht herzlichen Dank und alles Gute, lieber Tobias.
Dankeschön. Auch gute Zusammenarbeit, ich freue mich drauf. Danke euch.
Wir uns auch.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.